Unser heutiger Gast hat ihr Studium der Sozial- und Organisationspädagogik an der Stiftung Universität Hildesheim mit einem Master of Arts abgeschlossen. Michael ist immer sehr genau mit den Abschlüssen, den Studiengängen und dem Lebenslauf. Und ich weiß das zu schätzen, denn es würdigt unsere Gäste. Mit 24 Jahren wurde sie Leiterin einer Jugendhilfeeinrichtung mit 24 MitarbeiterInnen. Mit 28 wurde sie Geschäftsführerin von Viva Con Aqua. Seitdem setzt sie sich mit ihrem Team dafür ein, dass jeder Mensch weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser erhält. Und auf ihrem LinkedIn-Profil schreibt sie über sich: Ich glaube an die Kraft von eigenverantwortlichem Engagement und an die entfesselnde Bedeutung von Selbstwirksamkeit. Die Wichtigkeit von individuellem Handeln zugunsten von positivem Wandel erzeugt aus meiner Erfahrung heraus eine große Wirksamkeit. Wenn Menschen sich gemeinschaftlich engagieren, entsteht unfassbar viel Energie. Es ist wenig verwunderlich, sie ist eine LinkedIn-Top-Voice für das Thema Social Impact.
Seit nunmehr 6 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 370 Folgen haben wir mit über 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, über neue Arbeit zu sprechen, denn die Idee von New Work wurde während einer Krise entwickelt. Welche Rolle spielen komplexe Netzwerke dabei und wie können wir Menschen so empowern, dass sie ihre Selbstwirksamkeit entfalten? Und so suchen wir weiter nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work heute mit Caroline Stüdemann.
Euch für die Einladung.
So, so gerne. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir diese Folge einen Tag vor dem Weltwassertag aufgenommen haben. Sie wird danach ausgestrahlt, aber dass wir, dass du auch uns ein bisschen gezwungen hast, jetzt mal ran, Jungs, jetzt machen wir das mal. Und du kommst gerade von einer langen Reise nach Indien, werden wir später drüber sprechen. Wir haben ganz, ganz viele Themen, über die wir sprechen wollen mit dir und über die du auch gerne sprechen möchtest, aber wir machen es so wie immer. Wir fangen bei dir und deiner Geschichte an. Und Christoph, it's your turn.
Das ist immer die einfachste Frage für den Einstieg. Caro, wir möchten von dir wissen, wie bist du die geworden, die du heute bist?
Gar nicht so einfache Frage, finde ich. Ja, wenn ich so zurückgucke, natürlich so die biografische Prägung ist total wichtig. Das, was ich familiär mitbekommen habe, so wie ich aufgewachsen bin, hat mich natürlich letztendlich so das Fundament auch für das gelegt, wie ich mich jetzt fühle, verhalte, wie ich Beziehungen aufbaue. Und wenn ich so zurückschaue, hat mich damals vor allem geprägt, dass es immer einen großen Bezug zu generell sozialem Engagement auch in meiner Familie gab. Soziale Gerechtigkeit war ein großes Thema und es hat mich schon als Kind total immer motiviert, mich für andere Menschen einzusetzen, sei es in der Schule und auch später in der Uni. Und wenn ich jetzt so zurückgucke, was waren eigentlich so Punkte, die mich sehr geprägt haben, da würde ich ein bisschen später ansetzen. Und zwar war für mich sehr prägsam, während der Uni war ich für eine Zeit lang in Jerusalem und habe da an der Hebrew University gearbeitet in einer Sozialforschung und habe einfach natürlich, dass ich da gelebt habe und mit den vielen Kontakten, die ich dort hatte, habe ich auf einmal festgestellt, dass es gar nicht so einfache Wahrheiten gibt und wie komplex insgesamt natürlich die Welt ist und wie viele verschiedene Perspektiven es geben kann. Gerade Israel und Jerusalem ist natürlich auch von vielen Konflikten auch in der Historie geprägt gewesen. Und da dann mit Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen mich auszutauschen und deren Sichtweisen kennenzulernen, würde ich sagen, hat mich erstmal auf kognitiver Ebene sehr gefordert und mir letztendlich sowas mitgegeben wie, ja, das ist so ein Buzzword eigentlich, Ambiguitätstoleranz, also irgendwie aushalten zu können, dass Meinungen auch teilweise völlig gegensätzlich sein können. Und da habe ich irgendwie festgestellt, dass das trotzdem, also nur weil es sich in der Sache teilweise widerspricht, dass es nicht bedeutet, dass die Beziehungsebene dann irgendwie in Frage steht oder so, sondern dass man trotzdem gelingende, starke Beziehungen haben kann, auch wenn man in der rein sachlichen Thematik vielleicht ganz unterschiedlicher Meinung ist. Es hat mich irgendwie viel geprägt da in Jerusalem. Und letztendlich vielleicht ein zweiter Punkt. Ich habe jetzt in meinem Kopf gerade so drei verschiedene Aspekte, sage ich mal. Das ist vielleicht eher so das Rationale. Und das zweite war tatsächlich dann stärker das Emotionale. Ich habe, du hast es in der Anmoderation auch gesagt, ich habe früh eine eigene Führungserfahrung machen dürfen, war mit 24 Leiterin einer Jugendhilfeeinrichtung. Und die Einrichtung war einfach sehr stark, da kommt das emotionale Thema rein, einfach sehr stark für den Menschen. Haben sich mit sehr viel Fürsorge um die Kinder und Jugendlichen gekümmert, die dort gelebt haben, waren sehr zugewandt und haben auch mich als junge Führungskraft irgendwie sehr offen auch aufgenommen und mir auch so den Rahmen und Raum da gegeben, auch mich entwickeln und entfalten zu dürfen und lernen zu dürfen. Das heißt, da hatte ich auch einfach viel Zeit, durch den Kontakt in der Einrichtung auch so für mich diese emotionale Wärme und das Zwischenmenschliche nochmal ganz neu zu erfahren. Und der dritte Pfeiler ist definitiv natürlich für meinen Werdegang die jetzige Position, in der ich jetzt bin, seit knapp 5 Jahren in der Geschäftsführung von Viva Con Agua, und damit Teil einer großen Bewegung. Und wenn man so will, einfach richtig nah rangekommen an meinen persönlichen Purpose auch in dieser Zeit. Ich fühle mich sehr, sehr verbunden. Ich kann mich auch sehr stark identifizieren mit Viva Con Agua, mit uns als großes internationales Team, wenn man so will. Uns gibt es zwischenzeitlich nicht nur in Deutschland, an vielen Standorten mit den ganzen Ehrenamtsgruppen, sondern auch international, irgendwie in Südafrika, in Uganda, in Indien. Und da Teil dieser großen Bewegung zu sein, merke ich, erfüllt mich total. Und auch für mich für etwas einzusetzen, was so viel größer ist als sozusagen ich selber oder das, was ich so greifen kann, und mit ganz, ganz vielen Menschen gemeinsam an einem Strang zu ziehen, das hat mich definitiv auch die letzten Jahre sehr, sehr stark geprägt und mich irgendwie mit jedem Tag immer näher so an meinen persönlichen Purpose und an meinen persönlichen Sinn gebracht. Und da merke ich, das sind so vielleicht die drei Aspekte, die ich besonders hervorheben will. Und darunter liegt aber schon auch eine sehr starke Selbstreflexion, die mich über die ganzen Jahre immer begleitet hat. Also ich habe als ich 24 war, angefangen, auch ein persönliches Coaching zu machen und wurde eng begleitet, auch in dieser jungen Führungsrolle, und habe einfach begonnen, mich selber viel stärker zu hinterfragen. Was sind überhaupt sozusagen meine Urteile, die ich fälle? Wie gestalte ich Beziehungen? Wie stelle ich Fragen? Was macht überhaupt mich als Person, als Charakter aus? Was hat mich auch biografisch stark geprägt? Und ich glaube, da für sich selber ein gutes Verständnis zu haben und das so in der Tiefe zu ergründen, das hat mir auf jeden Fall geholfen, jetzt auch immer wieder nicht so sehr in so Automatismen zu verfallen, sondern auch immer wieder einen Schritt zurücktreten zu können und zu überprüfen letztendlich, was hat das mit mir zu tun gerade, so wie ich die Welt wahrnehme, und wo muss ich vielleicht auch an mir noch ein bisschen mich einfach weiterentwickeln, mich weiter hinterfragen, um letztendlich besser Kontakte aufbauen zu können.
Mhm. 1 Million Fragen. ich fange jetzt mit der... ich habe sofort einen Gedanke, der mir hochkommt, oder eine Frage, die mit dem Coaching zu tun hat und deiner Erfahrung in Israel mit der Ambiguitätstoleranz. Boah, ich habe es hingekriegt, einigermaßen. Angenommen, jemand ist im Team bei euch dabei, die sagen, lass mal mit dem Coaching keinen Bock, und ich habe da auch keine Lust, in irgendwelche Themen reinzugehen. Ich habe hier eine Führungsaufgabe und nicht irgendwie Selbsterfahrung und so weiter. Ist das auch okay als Meinung, oder sagst du, das ist schwierig, weil wir sind eben nun mal mit Haut und Haaren dabei? Wie handelst du das? Weil ihr seid ein großes Team, nicht jeder ist gleich, nicht jeder ist offen dafür.
Finde ich eine sehr wichtige Frage, und da würde ich mich einfach mal auf die Kultur auch von Viva Con Agua beziehen. Wir haben so 4 Kulturprinzipien, wir nennen das Grundannahmen, die im Kern unser Zusammenarbeiten auch ausmachen und prägen. Und eine der Kernprinzipien davon ist Entwicklung. Und wir glauben fest daran, dass persönliche Entwicklung elementar wichtig ist, einmal für die Individuen, aber auch für uns als Gesamtorganisation, als Bewegung, als Organismus, dass wir sozusagen eigentlich immer wieder darauf aufbauen, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir auch mit jedem Tag eigentlich immer wieder dazu lernen. Und Lernen meint eben nicht nur rein fachliches Know-how, sondern eben auch genau diese persönliche Weiterentwicklung. Und wir fördern das ganz stark. Also ich kann das schon verstehen, dass vielleicht dieser erste Impuls auch kommt, dass jemand sagt, ach Mensch, also ich muss mich eigentlich gar nicht weiterentwickeln. Ich mache hier meinen Job und das war's. Und da versuchen wir einfach einen Rahmen zu schaffen, auch letztendlich so ein bisschen neugierig zu machen, sich auf die Reise zu begeben, was man auch durch die persönliche Entwicklung auch für sich selber auch ganz stark ziehen kann. Und ich glaube, wenn man sich auf den Weg begibt, sich auch mehr mit sich selber auseinanderzusetzen, dann schafft das unglaublich viel persönliche Freiheit, auch eine Form von gesteigerter Autonomie, weil man eben nicht mehr so stark in diese Automatismen verfällt, einfach vorschnell zu reagieren, sondern weil man viel, letztendlich viel bewusster seinen Alltag und sein Leben gestaltet, natürlich in der Beziehung mit Kolleginnen, Kolleginnen, aber auch im Kontakt mit Kunden, mit Netzwerken im Außen, aber auch mit dem eigenen Umgang, mit Stress, mit Herausforderungen, mit Konflikten. Und da ist natürlich auch, man verbringt unglaublich viel Zeit mit den Kollegen, Kolleginnen. Und da gibt es natürlich automatisch immer mal wieder auch Reibungspunkte. Und in dem Moment, in dem eine Person sozusagen diese persönliche Entwicklungsreise auch begonnen hat, ist sie, glaube ich, auch viel offener, Feedback zu erhalten und auch sich sozusagen in dem Kontakt auch weiterzuentwickeln. Das heißt, für mich ist sozusagen Entwicklung Voraussetzung. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Wir haben vor, ich glaube, 2 Jahren ein People-Development-Konzept auch entwickelt, um mal genau das zu clustern. Was heißt bei uns denn überhaupt Entwicklung und wie wollen wir das fördern? Und das sind eigentlich letztendlich aus meiner Sicht 4 verschiedene Dimensionen. Wir haben uns so ein bisschen orientiert an Spiral Dynamics, für die Frédéric Laloux gelesen haben. Der hat das ja auch nochmal sehr gut auch erklärt. Und wir gucken uns das in 4 Dimensionen an. Einmal persönliche Entwicklung, sozusagen ich mit mir, was ich fühle, was sozusagen in mir sich sozusagen an letztendlich Emotionen entwickelt, wenn ich in bestimmte Situationen komme. Auch ein eigenes Verständnis für Stärken und Schwächen, aber auch biografische Prägung. Das ist Dimension 1, sozusagen nach innen gerichtet. Dann nach innen die Organisation, also unsere Kultur. Wir nach innen mit uns, wir als Team, wie gehen wir mit Konflikten um, was haben wir für bestimmte Rituale. Das sind so bestimmte Anlässe, wo sozusagen Entwicklung stattfindet. Und dann die 2 anderen Dimensionen richten sich eher nach außen. Also sozusagen einmal auf der individuellen Ebene, ich konkret im Kontakt mit einer Person im Gegenüber. Das Zwischenmenschliche und die 4. Dimension wäre, wir als Organisation auch im Kontakt mit unserer Umwelt. Und an diesen 4 Dimensionen kann man eigentlich ganz schön auch überlegen, wo setzt man da bestimmte Fortbildungsimpulse auch an, die dann letztendlich auch die Menschen letztendlich ganz gut begleiten können auf dieser Reise.
Du hast gesagt, ihr habt 4 Grundannahmen. Ich finde, das habe ich noch nie gehört, die Formulierung im Kontext mit Unternehmenswerten, nicht von unserem, die meisten Leute sprechen von unseren Beliefs, wir glauben, aber zu sagen, das sind Grundannahmen, das strahlt auch sofort etwas aus, was man bei euch spürt, wenn man sich mit euch beschäftigt, mit Menschen trifft, die bei euch arbeiten. Das hat eine gewisse Humbleness. Das finde ich ganz toll. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Was sind die anderen 3 neben Entwicklung?
Entwicklung, Verbindung, Freude und Potenzial. Und vielleicht, um zu allen kurz noch was zu ergänzen. Freude ist etwas anderes als Spaß. Also es geht sozusagen nicht darum, einfach nur positive Erlebnisse anzuhäufen oder eine gute Zeit zu haben, sondern Freude hat genau diesen Bezug zu der Sinnhaftigkeit. Also in der DNA ist Viva con Aqua so entstanden, dass, das ist ja schon 2005 entstanden, dass die Grundidee war von Benny Adrian, der hier auch bei euch schon im Podcast war, letztendlich positiv auch die Welt zu beeinflussen mit dem Fokus auf Trinkwasser zur Verfügung zu stellen für Menschen weltweit, als Idee wirklich Wasser für alle, aber mit der Grundprämisse, das auch über einen positiven, freudvollen Ansatz zu schaffen. Und diese Grundidee, die damals so Viva con Aqua auch geprägt hat, die wirkt eigentlich in der DNA bis heute weiter fort. Und das ist auch etwas, was wir auch viel kultivieren als Team. Ich werde auch manchmal gebeten, irgendwo Keynotes zu halten mit dem Thema Making Joy the Priority at Work, weil es natürlich unglaublich faszinierend auch ist zu sehen, dass überhaupt auch, apropos Entwicklung, bestimmte Entwicklungen auch nur stattfinden können, wenn wir innerlich entspannt sind, wenn wir eben nicht in Fight, Flight und Freeze-Modus sind und das Gehirn überhaupt nicht neue Impulse verarbeiten kann, sondern wenn wir innerlich sozusagen entspannt sind und Freude empfinden, dann ist auch das Gehirn ganz anders aktiv. Das heißt, eine Grundannahme ist Freude. Potenzial ist auch wichtig, sozusagen der positive Blick auf die Welt. Also wenn wir uns jetzt anschauen, 771 Millionen Menschen haben gar keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das heißt, die Herausforderungen sind eigentlich riesig groß. Und wenn man sich dann die verschiedenen Nachrichten anguckt, die Prognosen, könnte man natürlich auch denken, es ist alles so schwierig und so herausfordernd. Was bringt jetzt schon mein persönliches Engagement? Was kann ich jetzt schon bewegen? Und wir wollen das genau umdrehen, weil wir, wenn wir zurückgucken, seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl von Menschen, die jetzt keinen Zugang zu Wasser haben, halbiert.
Wow. Und von 1,4 Milliarden auf 700.
Ja. Wow. Also es ist auch schon unglaublich viel passiert. Und es besteht eigentlich so für uns genau die Motivation darin, in das Potenzial zu gucken und zu schauen, was wollen wir denn erreichen, wo kann es denn hingehen, wie wäre es denn, wenn es wirklich gut wäre und nicht, wenn es sozusagen weniger schlecht ist oder wenn wir irgendwie einen Kompromiss machen, sondern wir schauen eigentlich schon noch, wir sind eher visionär und schauen, wie wollen wir es denn gerne, dass es wäre. Mhm. Und so gehen wir auch an unsere Projekte ran und so sehen wir uns auch als Team und so wollen wir auch mit Fehlern oder mit Konflikten umgehen, dass wir sozusagen nicht so defizitorientiert schauen, sondern eigentlich eher das Potenzial sehen. Und ja, die eine der wichtigsten Grundannahmen ist natürlich Verbindung. Das habt ihr ja auch bei mir schon ein bisschen in der Biografie rausgehört, dass mir grundsätzlich diese Beziehungsorientierung unglaublich wichtig ist. Ich glaube, das ist der Kern von dem, was uns Menschen glücklich macht. Und das ist auch der Kern, warum Viva Con Aqua zu so einer großen Bewegung geworden ist. Letztendlich sind es so unglaublich viele Individuen, die gemeinschaftlich das überhaupt erst so geschaffen haben. Und es sind nicht Einzelpersonen, die man hervorheben müsste, sondern es ist eigentlich genau diese große Gruppe aus Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, die gemeinschaftlich das geschafft haben. Und eben, weil sozusagen die Summe deutlich mehr war, als die einzelnen Individuen leisten könnten.
Wir sind jetzt nicht Philipp Westermeier von unserem Schwester-Podcast Online-Marketing-Rockstars, der immer nach Größen und Zahlen und wie groß ist jetzt und wie viel Geld verdient ihr. Aber trotzdem kannst du uns gerne mal ein paar Zahlen nennen, in wie vielen Ländern, wie viele Menschen arbeiten euch mit. Ihr habt Leute, die fest im Team sind, ihr habt lokal Freiwillige. Ich glaube, Benny lebt mittlerweile in Südafrika, macht da Dinge. Erzähl mal ein bisschen so über die Größenordnung, bevor wir dann vielleicht auch in die Projekte gehen, was ihr eigentlich genau macht.
Wir beschreiben Viva Con Aqua immer als Kosmos, weil wir das Gefühl haben, das beschreibt es vielleicht am besten. Also im Kern gegründet wurden wir als gemeinnütziger Verein und dort ist auch das größte hauptamtliche Team, was sich engagiert. Wir sind jetzt knapp 40 Personen, die hauptamtlich für Viva Con Aqua arbeiten. Und die haben verschiedene inhaltliche Schwerpunkte. Der größte Teil ist eigentlich wirklich Projektteams, die auf der einen Seite Wasserprojekte im Ausland konkret planen mit den verschiedenen. Wir arbeiten immer mit NGOs, mit Partner-NGOs zusammen in der Umsetzung der Projekte, die die Projektumsetzung mit denen planen, die das generelle Projektdesign machen und die sozusagen insgesamt die Nachhaltigkeit und die Qualität der Wasserprojekte verfolgen. Und ein anderer großer Teil des Teams sind die, die ehrenamtliches Engagement auch fördern und begleiten. Das ist sozusagen unser hauptamtliches Team. Und dann gibt es natürlich auch klar Finanzen, Administration, IT, Kommunikation, was auch sozusagen noch mit dazugehört. Dann haben wir in Deutschland, und es sind jetzt, glaube ich, genau gelistet 53 ehrenamtliche Gruppen, die sich selbst organisiert ehrenamtlich engagieren für Viva Con Aqua. Die organisieren dann entweder Kneipen, Bingo, Flohmärkte, Wasserläufe, ganz viele bunte Aktionen und machen jetzt auch am Weltwassertag riesige Konzerte und richtig viele bunte Aktionen. Und
super, kann man sich da bewerben, um so ein Team aufzumachen? Oder wie funktioniert der Prozess? Wie entsteht ein neues Team?
Häufig entsteht es erstmal direkt durchs Machen. Also wir sind total hands-on. Also wenn es Menschen gibt, die einfach Lust haben, sich zu engagieren, dann ist es häufig so, dass sie es fängt erstmal an mit einer Aktion. Hey, wir hatten Lust, wir kennen eine bekannte Künstlerin und machen mit der ein Konzert und sammeln Spenden für Viva Con Aqua. Und dann entwickelt sich daraus, dass die Gruppe irgendwie häufiger zusammenkommt, immer wieder was organisiert und auch immer größer wird, immer mehr Menschen sich engagieren wollen. Und in Köln ist zum Beispiel unsere Ehrenamtsgruppe irgendwann so groß geworden, dass die jetzt, neulich haben die ein Tischtennis-Rundlaufturnier gemacht und versucht, einen Weltrekord mit möglichst vielen Teilnehmenden aufzustellen. Und es sind immer viel mehr Menschen dazugekommen. Und dann kann man sich richtig als Crew bei uns anmelden und dann ist man auch Teil des Vereins. Es ist aber auch möglich, dass man losgelöst davon. Mhm. Es gibt auch Menschen, die feiern ihren Geburtstag und möchten gerne für Viva Con Aqua Spenden sammeln. Dann ist man nicht direkt eine Ehrenamtsgruppe.
Alles klar.
Das ist sozusagen auch so möglich. Aber wenn man richtig eine Ehrenamtsgruppe offiziell wird, dann wird man eine Crew und dann ist man auch stimmberechtigt. Und die stimmberechtigten Mitglieder, die wählen zum Beispiel den Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat hat mich eingestellt als Geschäftsführerin. Das heißt, wow, da hat man dann auch wirklich nochmal einen höheren Raum an Mitsprachemöglichkeiten.
Krass. Ja.
Genau, okay, und der Kosmos, ich muss noch ein bisschen weitermachen.
Ja, gerne.
Ich lasse mir so viel Zeit hier im Erklären.
Das ist cool, wir sind ein langsamer Podcast.
Okay.
Mit Friedrich Bergmann haben wir 3 Stunden gesprochen, also uns schockt.
Ja, aber wir sind ja in den, also wir sind zwar nicht Philipp, aber liebe Grüße an der Stelle, wir fragen jetzt nicht hier nach den Zahlen, aber doch, finde ich richtig. Ja. Und mich interessiert dann schon zum Beispiel genau solche Strukturen.
Ja,
also,
genau.
Wie kommst du in die Position? Du hast es jetzt gerade erzählt, wie wird abgestimmt und so weiter. Und das finde ich sehr spannend, weil wenn wir jetzt in New Work denken, eine Arbeit, die dich stärkt statt schwächt, ist es auf der einen Seite das Purpose-Thema ganz klar. Also man kann nach Sinn suchen und so weiter. Wenn man sagt, ja, Sinn weiß ich nicht, ist nicht so mein Ding, aber lass doch mal irgendwie Arbeit anders organisieren, damit das nicht alles so blödsinnig ist, wie wir arbeiten. Das ist der zweite Weg. Und das kann dann auch genau mit sowas zu tun haben. Also sprich, ist das ein Alltagsthema, wenn abgestimmt wird? Wie viel wird einbezogen? Wie transparent seid ihr? Also so, wie fühlt sich das Arbeiten bei euch an?
Da muss ich einmal
nicht
bremsen.
Auf der Metaebene.
Lass uns doch einmal den Kosmos zu Ende machen und dann wir parken die Frage, aber
okay,
dann kommt die Frage nach.
Okay, point taken, weil Kosmos und dann.
Und dann kommt die Frage,
ja.
Finde ich super.
Aber ja? Ihr habt meine, ich wiederhole sie exakt fast so.
Sehr, also,
ich kann es schon so ein bisschen mit einflechten. Genau, der Kosmos ist nämlich noch viel größer. Also wir haben darüber hinaus, haben sich über die Zeit auch weitere Organisationen noch mitgegründet. Mhm. Und die verfolgen immer im Kern die Gemeinnützigkeit. Und das ist auch das Besondere an Viva Con Aqua, dass bei uns niemand persönlich beteiligt ist. Es werden keine Gewinne jetzt privat ausgeschüttet oder so, sondern es ist wirklich die Gemeinnützigkeit steht im Zentrum und so weitere Organisationen wie die Millantor Gallery, das ist eine große Kunstausstellung, Kunst- und Kulturfestival, findet auch im Mitte Juli wieder in Hamburg im Millantor Stadion statt. Ich kann alle nur einladen zu kommen. Die sind auch eine gemeinnützige Organisation, eine GmbH, und dort haben wir aber sozusagen, ist der Verein auch mitbeteiligt und die Viva Con Aqua Stiftung, um einfach sicherzustellen, dass Organisationen, die sich gründen und die Viva Con Aqua Tropfenmarke tragen, dass die wirklich auch auf das Ziel mit einzahlen, Wasser für alle, auf unsere große Vision, Wasser für alle, alle für Wasser, das ist unsere Vision. Das heißt, Organisationen, die damit verbunden sind, verfolgen auch diesen Zweck mit, aber haben natürlich auch insgesamt eine ein bisschen breitere Ausrichtung. Dann darüber hinaus haben sich noch weitere gemeinnützige Vereine gegründet. Es gibt einen Verein in der Schweiz, einen Verein in Österreich, einen Verein in Südafrika, einen Verein in Uganda, die auch eigene Spendeneinnahmen generieren und gleichzeitig Wasserprojekte konkret umsetzen. Und in Deutschland gibt es auch noch weitere Unternehmen, Sozialunternehmen, zum Beispiel das Viva Con Aqua Mineralwasser, wo wir auch wieder mehrheitlich gemeinnützige Anteile haben, wo wir darauf aufmerksam machen, dass Leitungswasser eigentlich ökologisch die beste Alternative ist, wo es aber auch niedrigschwellige Möglichkeiten gibt, über das Produkt Wasserprojekte quasi zu unterstützen, weil der Kauf letztendlich dann die Gewinnausschüttung wieder Wasserprojekte fördern. Zusätzlich, wir sind ein bisschen komplexerer Kosmos, entsteht ja auch gerade noch ein großes Projekt am Hamburger Hauptbahnhof, die Villa Viva. Und da ganz wichtig zu erwähnen, das ist ein Gasthaus, wo Menschen übernachten können. Das eröffnet Ende des Jahres. Und ganz wichtig zu erwähnen, natürlich sind da keine Spenden drin, 0 Euro Spenden. Und trotzdem muss ja so ein Haus auch finanziert werden. Das heißt, wir konnten Sozialinvestorinnen gewinnen, die uns das Eigenkapital gegeben haben und aber auf 67% der Anteile verzichten. Für den guten Zweck. Das heißt, 67% der Anteile liegen in der Viva Con Aqua Stiftung und im Viva Con Aqua Verein.
Aber das Kapital, um das nochmal zu sagen, das Kapital, was ausgereicht hat, um das Projekt zu starten, wahrscheinlich eine Bankfinanzierung zu kriegen und so weiter, das Eigenkapital wird komplett von den Menschen, die dafür 33% dann kriegen, zur Verfügung gestellt.
Richtig. Ja. Und die müssen sich auch für 15 Jahre binden, weil wir wollen sozusagen, dass das dann auch ein Gemeinschaftsprojekt ist, wo langfristig die Gemeinnützigkeit verfolgt wird. Und trotzdem, es gibt natürlich kleine Renditen, die die dann bekommen können mit ihren 33% an den Gewinnausschüttungen.
Nichts gegen anzuwenden.
Aber 67% liegen in der Gemeinnützigkeit. Und genau, und diese Villa Viva gibt es, es gibt eine zweite Villa Viva. Die erste Villa Viva gab es in Südafrika. Die hat schon vor über einem Jahr eröffnet. Und jetzt sozusagen, die zweite kommt jetzt in Hamburg. Und das war es dann auch erstmal mit Gründungen. Damit haben wir erstmal genug zu tun. Aber es zeigt irgendwie, dass im Kern die Gemeinnützigkeit steht und im Kern steht unsere Vision Wasser für alle.
Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht's um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends, die Studie auf www.sage.de/HR. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
So, jetzt darfst du eine Frage nochmal.
Nee, ihr müsst sie wiederholen. Ihr habt gesagt, ihr merkt euch die.
Gut, du hattest gesagt, organisieren wir uns auch als großes dezentrales Netzwerk.
Gerade mit so vielen Gründungen, gerade in so einem Kosmos und vor dem Stichwort, du sagtest, Freude. Und jetzt gibt es in so großen Organisationen auch Tage, wo du denkst, meine Güte, Leute, was ist hier los?
Genau, und ich glaube, da ist das Wichtigste, wie wir uns als dezentraler Organismus organisieren, ist wirklich diese kulturelle gemeinsame Basis. Und da sind die Grundannahmen, die ich jetzt mal so schnell sozusagen erklärt habe, haben richtig prägenden Charakter, weil die sich bei uns durch die Meetinggestaltung ziehen, dadurch, wie wir Menschen neu onboarden, die neu ins Team kommen, so wie wir auch die Ehrenamtlichen mit einbeziehen, mit anbinden. Das heißt, wir haben insgesamt eine starke Kulturorientierung, möglichst viel auch ritualorientiert. Wir haben feste Rituale, wie unsere Meetings beginnen und enden, wie wir unterjährig auch Zusammenkünfte gestalten. Da gibt es zum Beispiel dann einmal im Jahr eine Organisationsentwicklungswoche, wo wir mit dem gesamten Team zusammenkommen und wirklich für 5 Tage uns meistens irgendwo in der Natur einschließt und einfach an unseren Organisationsthemen arbeiten. Es gibt aber auch ein großes Netzwerktreffen einmal im Jahr und da kommen wirklich alle zusammen. Da machen wir sozusagen ein Naturfestival für 4 Tage in der Natur. Es kommen alle Ehrenamtlichen und wir machen unglaublich viele Workshops zum Thema Wasser, zum Thema Engagement, zum Thema Nachhaltigkeit. Also die Ehrenamtlichen organisieren selber Workshops. Wir laden auch einige Speakerinnen ein. Das heißt, das sind sozusagen so feste Zusammenkünfte, die ganz stark dieses Zusammenarbeiten prägen. Und darüber hinaus haben wir auch im Jahr einen festen Rhythmus. Also gerade wenn man davon spricht, dass wir eben nicht komplett hierarchisch durchstrukturiert, eine Person gibt die Marschrichtung vor und alle folgen, sondern wenn wir diesen Grundgedanken ernst nehmen, dass wir ein dezentraler Organismus sind, dann braucht dieser Organismus eigentlich auch eine Orientierung über einen festen Rhythmus. Wenn man sich die Jahreszeiten vorstellt, dann haben wir da auch einen festen Rhythmus drin. In welcher Phase ist eigentlich was dran? Und dieser Rhythmus, den auch immer wieder einzuhalten, ist auch eine wichtige Aufgabe von mir als Geschäftsführung, einfach sicherzustellen, dass so die Rahmenbedingungen eigentlich so sind, dass sich auch alle Individuen bestmöglich mit einbringen können für unsere Vision, für unsere Ziele, aber auch letztendlich so eine gute Struktur und eine gute Sicherheit haben. Und vielleicht noch 2 Worte zum Rhythmus. Unser Rhythmus sind wirklich 4 Phasen im Jahr, also tatsächlich ein bisschen orientiert auch an den Jahreszeiten. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass das Jahr bei uns eigentlich immer eher beginnt so im September, Oktober. Das ist so bei uns die Orientierungsphase. Da reflektieren wir, was war bisher im Jahr, was nehmen wir sozusagen mit für uns, haben auch diese Organisationsentwicklungswoche, wo wir alle zusammenkommen. Nach der Orientierung geht es über in eine Struktur. Kann man sich auch vorstellen, eigentlich ähnlich wie im Winter, ist sozusagen alles unter der Schneedecke gefangen oder sozusagen verdeckt unter der Schneedecke. Es wird auch hier und da so ein bisschen sozusagen die Bäume beschnitten, alles wird sozusagen ein bisschen sortiert. Wir richten uns eher nach innen und gucken sozusagen in Ruhe, wie müssen wir uns als Team aufstellen, wer macht eigentlich was, wie stellen wir sicher, dass wir alle wissen, wann, wer welche Entscheidung trifft, wer wofür Verantwortung übernimmt. Dafür nehmen wir uns ausführlich Zeit. Und nach der Strukturphase, wenn wir das klar haben, da werden auch die Jahresziele zum Beispiel formuliert, danach die ganzen Budgets gemacht. Danach geht es dann in die Kommunikationsphase, wieder viel stärker nach außen. Hier ist ja auch jetzt starker Kickoff natürlich der Weltwassertag, also wirklich laut nach draußen wieder in Kontakt mit allen Menschen und auch stärker diese ganzen Strukturen, also sozusagen darauf aufbauen, dann das einerseits mit den Ehrenamtlichen kommunizieren, aber auch nach außen. Und dann kommt die Transformationsphase und das ist der Sommer und da sind wir auf, ich glaube es sind 150 Festivals im Jahr, sammeln ganz viele Pfandbecher ein und diese Pfandbecher gehen als Spenden in unsere Wasserprojekte. Wir machen auch viel generell die Kommunikation rund um unsere Wasserprojekte, um Menschen einfach die Möglichkeit zu geben, unsere Wasserprojekte auch mit Spenden zu unterstützen. Sind dann sozusagen, ist die Millantalk Gallery, also da ist wirklich die absolute Transformation. Und nach diesem wilden Sommer geht es dann irgendwann wieder in die Orientierungsphase über.
Habe ich noch nie gehört und finde ich richtig geil.
Finde ich total geil.
Also das ist ein geiler Ansatz, vor allem der Connect zur Natur. Und du erzählst es sowieso schon von Tag 1 an alles immer sehr authentisch. Und das meine ich nicht, du erzählst es, sondern es fühlt sich dann auch so an.
Ja.
Und auch eben der Organisationsteil. Finde ich.
Ja, also ich würde auch gerne, wir wollen noch mal ein bisschen weiter dran bohren. Also was mir super gut dran gefällt, es ist eine Interpretation von New Work, ohne dass du das Wort verwendest. Das ist eine sehr moderne Art zu arbeiten und das habe ich schon vermutet, als ich deine Beschreibung auf deinem LinkedIn-Profil gelesen habe, was du dir für Gedanken machst, wie du daran gehst. Ich würde eine inhaltliche Frage noch haben, ob du uns noch ein bisschen an den Ritualen, die ihr so habt für eure Daily Meetings teilhaben lässt. Und die zweite Frage wäre dann noch, wo nimmst du das her? Wo kommt das her? Mhm. Wer hat dich inspiriert?
Mhm. Vielleicht noch eine Ergänzung grundsätzlich zu dem Jahresrhythmus. Dieser Rhythmus stellt auch sozusagen sicher, dass das Potenzial auch mit mit jedem Jahr weiter steigen kann. Also wenn wir aus dem Tritt geraten und den Rhythmus nicht einhalten, kann man sich auch vorstellen wie bei einem Sportler, der immer nur Krafttraining macht und sozusagen keine Pausenzeiten einbaut, dann ist irgendwann das Krafttraining sozusagen auch nicht mehr erfolgreich. So ähnlich verstehen wir das auch. Und diese Rituale, die du ansprichst, die sollen eigentlich genau diesen Rhythmus auch immer wieder mit bestärken.
Also auch auf Tagesbasis, Wochenbasis.
Genau, ja. Weil diesen Rhythmus, den kann man aufs Jahr anlegen, aber den legen wir zum Beispiel auch an auf eine Woche. Wenn wir eine Woche, 5 Tage zusammen unsere Organisationsentwicklungswoche haben, dann ist auch der Rhythmus genau der gleiche. Dann haben wir Orientierung, Struktur, Kommunikation, Transformation. Und diesen Vierklang, der findet sich eigentlich immer überall wieder. Und das ist letztendlich auch das ein darunterliegendes Muster, was wir so für uns entwickelt haben. Und das verfolgen wir aber auch schon viele Jahre. Wir haben und wir wurden auch beraten von Michael Fuchs, heißt er. Das ist ein Organisationscoach, der sich auch viel damit beschäftigt, wie können eigentlich Organisationen auch genau mit dieser Komplexität eigentlich gut umgehen und anpassungsfähig bleiben und aber auch nicht ins Burnout rennen, weil sie sozusagen sich super viel vornehmen und alles machen wollen, weil auf einmal alles möglich ist und viele Individuen ihre eigenen Ideen einbringen, sondern wie ist das sozusagen auch möglich, dass dann sukzessive das Potenzial auch steigen kann? Und wir haben uns viel bedient auch an, ich habe persönlich eine Ausbildung gemacht in der Transaktionsanalyse, die geht stärker auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen ein und da geht es viel auch immer darum, wie kann man Eigenverantwortung von Individuen stärken, also auch von Teams stärken, dass Menschen wirklich diese Eigenverantwortung in Besitz nehmen, nicht in Fluchtversuche gehen im Sinne von, oh, ich kann nicht, weil die Rahmenbedingungen, ich kann nicht, weil irgendwie etwas von außen kommt. Es müsste jemand anderes, damit ich sozusagen fähig bin oder damit ich das umsetzen kann, sondern viel stärker in diese Eigenverantwortung zu kommen. Darüber konnte ich viel mitnehmen. Wir haben uns viel orientiert auch wirklich an Spiral Dynamics, den verschiedenen Entwicklungsstufen, auch da zu gucken, wenn wir das sozusagen genau ernst meinen und auch ernst nehmen, dass wir als Organisation an einem bestimmten Punkt stehen und alle Individuen an unterschiedlichen Punkten stehen, was braucht es dann sozusagen eigentlich immer wieder für Anstöße, um in dieser Entwicklung auch weiterzukommen? Und da auch wieder, ne, ganz viele Köche mit unterschiedlichen Ansätzen, sodass sich diese Kultur über viele Jahre in der Form entwickelt hat. Und meine Hauptaufgabe ist jetzt vor allem wirklich das zu wahren, was es gibt. Gar nicht so sehr ganz viel neue Impulse reinzugeben, sondern eigentlich eher zu kultivieren, dass die Kultur, die es seit vielen, vielen Jahren gibt, die auch maßgeblich mitgeprägt wurde, natürlich von den Gründerpersönlichkeiten, die bis heute auch noch einfach sehr präsent sind bei uns, das weiter zu wahren und dann sozusagen eher zu schauen, wie kriegen wir gute Rituale hin. Und jetzt komme ich auch zu den Ritualen. Also Meetings beginnen wir zum Beispiel immer mit einem Check-in, wo es auch wirklich darum geht, einfach ganzheitlich in Kontakt zu kommen. Auch die Möglichkeit zu geben, dass Menschen, die vielleicht eher introvertierter sind, überhaupt schon mal sich äußern konnten. Weil wenn jemand schon mal gesprochen hat, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch viel höher, sich insgesamt eingeladen zu fühlen. Aber auch wirklich wahrhaftige Beziehungen zu pflegen. Dass Menschen auch wissen, wie geht es meinem Gegenüber. Es gibt am Ende jedes Meetings Insights, nochmal zu äußern, was hat mich jetzt besonders geprägt, was habe ich irgendwie inhaltlich mitgenommen. Und das kann aber auch eben genau auf dieser zwischenmenschlichen Ebene sein. Also ein Insight könnte auch sein, mein Gefühl war, wir hören uns im Meeting nicht zu, wir unterbrechen uns gegenseitig oder unsere Kommunikation ist wirklich gewaltvoll. Ich möchte, dass wir anders miteinander kommunizieren. Sowas kann auch ein Insight sein und das sind oft Insights, die nochmal viel stärker sind, weil sie sozusagen nicht einfach nur sachlich replizieren, ah, ich habe verstanden, wir setzen die und die Wasserprojekte um, sondern nochmal stärker. Die sozusagen die zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir haben auch viele Rituale, die sich sehr stark an unseren Purpose knüpfen. Und die sind, glaube ich, auch so wichtig bei der Frage, wie organisiert man denn so ein großes dezentrales Netzwerk? Und das ist eigentlich dann möglich, wenn es wieder eine Art Leitstern gibt, so eine gemeinsame Richtung, in die alle wollen und die alle genau verstanden haben. Und das ist bei uns einfach dieser starke Purpose, der natürlich als die Vision ist, erstmal Wasser für alle, aber der darunterliegende Purpose ist, dass wir Menschen erstmal aktivieren wollen, dann inspirieren, dann verbinden und dann in die Transformation gemeinsam gehen wollen. Auch da findet sich wieder dieser Vierklang. Und diese Purpose-Orientierung auch überall immer wieder mit reinzunehmen, das ist elementar, damit wir auch als sozusagen Gesamtkosmos in diese Richtung auch uns in die gleiche Richtung fortbewegen und auch in dieser Verbindung bleiben, selbst wenn wir international verteilt sind. Und das geht hauptsächlich zum Beispiel durch die Berichte auch aus den Projektgebieten konkret, wo wir tätig sind, was wir da für Veränderungen schaffen. Das geht über so Feiertage wie den Weltwassertag. Das geht aber auch über ein Ritual, was wir nach dem im Onboarding, es ist das letzte Ritual nach 6 Monaten, berichten Menschen, die neu bei uns dazugekommen sind, berichten in den 6 Monaten, wie habe ich eigentlich Viva Con Aqua erlebt? Wo habe ich mich besonders verbunden gefühlt mit dem Purpose, mit dem Team?
Das ist geil.
Und ja, diese Geschichten sind natürlich wirklich, die Geschichten am Lagerfeuer sind eigentlich die, die Kulturen natürlich dann ausmachen.
Ja, was ist eben, also ich sage nochmal sorry, dass ich 2 Fragen zusammenstelle. Ich will das wirklich verbessern. Nach unserem 6. Geburtstag immer noch eine Frage auf einmal. Du hast es eben sehr... Also mit den Ritualen, vielen, vielen Dank. Also es war wirklich inspirativ. Also wirklich, wo ich sofort sage, wow, da kannst du dir echt was abgucken. Ich fand ganz toll eben, das mit dem, nach dem Onboarding-Zeit wirklich die Leuten so einen Raum zu geben, diese ersten 6 Monate mal zu erzählen. Ganz toll. Ich sehe jetzt schon die Recruiter, die zuhören, mitschreiben. Das ist wirklich toll. Die Frage nach, wo nimmst du das her, die hast du sehr bescheiden beantwortet. Also einmal, da ist eine Legacy, 2 tolle Gründer, Persönlichkeiten, da war schon viel da und du bewahrst es jetzt eher und guckst, dass es sich weiterentwickelt und weiter wächst. Dann hast du deine Ausbildung, die du zusätzlich gemacht hast, aber ich spüre da noch viel mehr. Also ich spüre da eine unglaubliche Persönlichkeit und in so einem jungen Menschen schon so reif. Wo kommt das her? Also bist du von der Familie geprägt worden? Wir haben vorhin in der Vorstellung sind nicht so richtig reingegangen, aber jetzt würde ich gerne noch mal reingehen. Wo kommt dieses systemische Denken und auch gleichzeitig diese Orientierung an wirklich wichtigen Themen? Wo kommt das her?
Spannende Frage. Also mich hat in meiner ersten Führungsrolle natürlich sehr stark geprägt, dass ich einfach in jungen Jahren in so eine hohe Verantwortung gekommen bin. Und ich glaube, da ist erstmal bei mir per se schon eher eine demütige Haltung grundsätzlich da, dass ich einerseits dankbar war, diese Chance zu bekommen und total offen für mein Team war. Weil es nicht so war, ich mache das schon 30 Jahre, ich weiß, wie der Hase läuft, ich komme dahin, ich übernehme die Leitung und gebe die Richtung vor, sondern eigentlich genau andersrum. Ich komme dahin als meine erste richtig große berufliche Station und habe erstmal unglaublich viele Fragen und möchte erstmal verstehen, was die Menschen bewegt, was für die Organisation wichtig ist, was die handlungsleitenden Prinzipien vor Ort sind, um dann sukzessive auch selber zu prüfen, okay, wie kann ich denn die Kompetenzen und Talente, die ich habe, wie kann ich die eigentlich hier bestmöglich einbringen, damit wir als großes Ganzes unser Ziel und unseren tieferen Sinn auch verfolgen. Ich glaube, ich habe am Anfang auch gesagt, dass mich also generell dieser Bezug zu etwas Größerem, Sinnhaften, das war für mich irgendwie immer wichtig. Und ich hatte so ein Erlebnis mit 22, wo ich das Gefühl hatte, es gibt irgendwie so viele Herausforderungen auf der Welt und fühlte mich einfach so ein bisschen gelähmt und dachte, ich will eigentlich mich so viel einsetzen, aber wo fange ich denn eigentlich an? Und habe dann aber festgestellt, es ist auch möglich selber, also ich kann eigentlich schauen, wo liegen denn meine Stärken und in diesen Feldern einfach erstmal anfangen und gemeinschaftlich viel bewirken. Und so war es dann auch in der stationären Jugendhilfeeinrichtung. Ich meine, wir waren ein großes Team und ich habe irgendwann festgestellt, wo es dort sozusagen, wo ich mich da einbringen konnte, war, ich habe einen guten Blick für Strukturen und Prozesse und auch grundsätzlich sozusagen eine Grundzielorientierung. Das ist auch etwas, was ich jetzt bei Viva Con Aqua noch stärker mit einbringe. Einfach zu schauen, okay, wie das, was da ist, wie kriegen wir das ein bisschen besser organisiert? Wie kriegen wir uns noch besser abgestimmt zwischen den Teams? Welche Strukturen brauchen wir eigentlich? Welche brauchen wir auch nicht? Was brauchen wir für wenige Regeln, damit es gut funktioniert? Und was brauchen auch die Individuen, um bestmöglich ihre Stärken einzubringen? Und da habe ich besonders im ersten Jahr meiner Führungsrolle natürlich extrem viel gefragt, extrem viel zugehört. Hatte eine sehr steile Lernkurve, sehr kaltes Wasser, muss ich ehrlich sagen. Und habe mich auch wirklich an diese innere Arbeit gemacht und gesagt, okay, es gibt auch viel, was ich einfach lernen will und wo ich mich auch entwickeln möchte, weil ich noch jung und letztendlich unerfahren bin und weil es auch wichtig ist, dass ich meine eigenen Muster irgendwie besser hinterfrage, habe mich sozusagen dem ausführlichen Coaching da richtig reinbegeben, mich mit mir auseinandergesetzt. Und das hat sozusagen dazu geführt, glaube ich, dass ich sukzessive immer mehr gelernt habe und aber auch für mich vielleicht innerlich so ein Selbstverständnis gefunden habe, wie ich auch Führung verstehe und ausleben möchte. Und nach 3 Jahren habe ich dann entschieden, doch nochmal den Wohnort zu wechseln, bin nach Hamburg gezogen und hatte einen kurzen Abstecher in Unternehmensberatung, bin dann aber bei Viva Con Aqua gelandet, habe mich da beworben auf die Geschäftsführung und eigentlich auch ein bisschen aus einem Zufall heraus, weil ich Viva Con Aqua tatsächlich in der Schule kennengelernt habe.
Oh, wow. Mhm.
Irgendwie auch lustiger Zusammenhang. Und zwar war Benny Adrian, der Gründer, war damals bei mir in der Klasse, hat Viva Con Aqua vorgestellt. Und mich hat damals fasziniert, genau dieser Grundgedanke von jeder kann aktiv werden, jeder kann sich einbringen. Und als ich mich dann beworben habe und tatsächlich die Stelle auch bekommen habe, es gab irgendwie, die haben ein richtig ausführliches Auswahlverfahren gemacht mit Assessment Center und allem drum und dran. Und das hat alles geklappt und dann habe ich knapp 5 Jahren den Posten auch übernommen und habe eigentlich weiter diese Grundhaltung gehabt von ich werde jeden Tag hier ganz viel lernen und es war auch einfach so. Ich habe an jedem Tag Neues entdeckt und jetzt, du hast es vorhin gesagt, ich kam jetzt gerade 3 Wochen aus einem Projektbesuch und habe intensiv, so jeden Tag so intensiv viel erfahren dürfen, wie rund um Wasser, wie wir Wasserprojekte konkret umsetzen, wie viel Expertise vor Ort ist, wie wir Nachhaltigkeit sichern und sicherstellen können. Aber auch darüber, wie viele starke Persönlichkeiten sich da vor Ort in Indien und in Uganda dafür einsetzen, dass Zugang zu Wasser möglich ist, die auch mit widrigen Bedingungen unfassbar stark umgehen und sich einsetzen für ihre Communities, die sicherstellen, dass in den Gesundheitseinrichtungen Zugänge zu Wasser sind, dass Geburten mit Zugang zu Wasser und Hygienevorrichtungen stattfinden können, dass ja Kinder dauerhaft zur Schule gehen können, dass Mädchen nicht mehr aus der Schule aussteigen, wenn sie ihre Menstruation bekommen, all sowas. Und das sind, ja, ich könnte noch ewig fortführen, diese Liste an Dingen, die ich jeden Tag lernen darf. Und ich schaue dann sozusagen übergeordnet, wenn wir unseren Sinn erreichen wollen. Und mein persönlicher Purpose ist, Menschen zusammenbringen, gemeinsam, gemeinschaftlich wirksam werden.
Schöner Purpose.
Ja, was ist sozusagen das, was ich der Welt geben kann? Und ich habe mal ein ganz spannendes Zitat gelesen von Viktor Frankl, auch unfassbar gutes Buch.
Von Christophs Lieblingsbüchern, glaube ich, ne?
Wirklich, ja.
Also eines der prägendsten Bücher. Es gibt so ein Leben davor und ein Leben danach.
Ja. Spannend. Ja, und da gibt es ein Zitat, das hat sich mir einfach eingebrannt. Und zwar die Frage: Frag dich nicht, was du von der Welt erwarten kannst, sondern was die Welt von dir erwartet. Mhm. Und ich würde sagen, das ist für mich auch ein Lebensmotto geworden.
Das ist tatsächlich eine der Kernfragen, die auch Friedrich Bergmann dann aufgebracht hat. Er sagt eben nicht, viele setzen sich hin und sagen, die Arbeit muss mir Sinn geben. Und es heißt eben, nein, durch deine Tätigkeit gibst du den Sinn in die Arbeit und den kriegst du zurückgespiegelt. Und ich habe jetzt sehr aufmerksam gelauscht und schlage jetzt mal in Michaels Kerbe. Es ist schon ein bemerkenswerter Oscar, der an den Aufsichtsrat gehen sollte, eine Geschäftsführerin von dem Kaliber zu finden. Denn diese lernende Haltung und auch die bescheidene Haltung ist ein himmelweiter Unterschied in einer modernen Führung im Vergleich zu der völligen Souveränität bei absoluter Ahnungslosigkeit, die an vielen Business Schools vorherrscht. Ich nehme mich da selber nicht aus. Called the Klugscheißer von meinen englischen Freunden. Aber eben so halt auch groß geworden in dem Umfeld. Und das anders in die Organisation reinzubringen, ist schon ein Riesenunterschied. Und dabei die Spur zu halten vor allem.
Ja.
Also gegen Widrigkeiten, gegen Kritik und dabei ruhig zu bleiben. Und das nämlich, muss ich ganz klar sagen, war die Frauen bei uns im Führungsteam und auch Michael, du hast ja auch, ihr seid ja auch geteilte Führung, ist zumindest meine Wahrnehmung, sind da auch kritikresistenter in der Sache. Also deutlich. Also ich nehme es als deutlich wahr.
Die also sind, kritikresistent, meinst du anders? Also, sie gehen mit Kritik besser um.
Ja,
also
die, nee, auch, das
können
sowieso,
auch Kritik viel besser äußern.
Sowieso,
viel
aber vor allem auch diese Spur halten.
Ja.
Weißt du, also das, was du beschreibst, ist gerade so schön, weil ich habe mich gerade gefragt, Mensch, wie habt ihr das alles in der Corona-Zeit gemacht? Und dachte ich so, was für eine blöde Frage. Das war ja auch vorher schon über Distanz. Euch kittet natürlich der Purpose, aber auch das Verhalten zusammen, wie ihr miteinander umgeht. Das macht einen Riesenpunkt aus. Und das finde ich enorm bemerkenswert. Da steckt sehr viel drin. Also überrascht mich jetzt gerade sehr, dass da so viel New Work bei euch in der Organisation schon drin steckt und ihr das eben auch darauf aufgebaut habt, dass es offensichtlich geht. Schönes Beispiel.
Ich mag wahnsinnig gern dein Approach, viel zu fragen, viel zu lernen dabei. Nun kenne ich deine beiden, Michael habe ich auch kennengelernt, neulich erst, vor kurzer Zeit, mega begeistert von ihm. Wie nutzt du die? Wie oft siehst du die? Wie oft sprichst du mit denen? Was für Themen hast du mit denen?
Ja, die beiden Gründer sind faszinierende Persönlichkeiten. Die haben natürlich, sind auch bis heute einfach sehr engagiert für Viva Con Agua, leben Viva Con Agua und fühlen Viva Con Agua mit jeder Pore so. Und da würde ich sagen, teilen wir uns einfach auch insgesamt ganz gut auf und haben auch sehr komplementäre Kompetenzen, die wir so insgesamt in die Organisation so mit reinbringen. Also Micha Fritz ist der totale Aktivator, Innovationsgeist, der ein riesen Netzwerk hat, spannende kreative Ideen hat und auch einfach so ein Andersdenker ist, der einfach Dinge einfach mal komplett auf links dreht und völlig neu macht. Benny Adrian ist einfach von seinem Grundverständnis für den Kern von Viva Con Agua unglaublich stark. Als Initiator der Organisation hat er natürlich wie kein anderer ein Markenverständnis, was uns im Kern ausmacht. Und aber auch einen sehr guten Blick für grundsätzliche Kommunikation, Marketingperspektive und natürlich auch über die Zeit sich ein riesiges Netzwerk auch an verschiedenen Personen auch über die Zeit. Natürlich hat sich das so ergeben und hat aber auch einen starken Innovationsdrang für wirklich auch neue Geschäftsmodelle. Also so die Villa Viva Impulse, die hat er einfach gezaubert. Also kann man gar nicht anders sagen. Also wirklich Geschäftsmodelle nochmal so neu aufzubauen mit den Gesellschafterstrukturen habe ich jetzt so auch noch nicht so viel in anderen Organisationen gesehen. Und dann so klar auch in dieser Haltung zu sein, die Gemeinnützigkeit steht im Zentrum, finde ich auch wirklich beeindruckend. Und letztendlich, ich ergänze das eher über so eine Grundfrage, wie sind wir wachstumsfähig, wie können wir über, also was brauchen wir auch für Grund, entweder Prozesse, Projektmanagement, Zielsystem, Grundstrukturen, aber auch was brauchen wir auch, wie müssen wir auch das Team insgesamt ausstatten, wirklich nochmal Stichwort People Development, Team Development, damit wir sozusagen als Gesamtorganisation gut vorankommen. Und ich würde sagen, das ergänzt sich gut und es sind aber auch unglaublich viele weitere Personen auch in der Organisation, die schon viele Jahre da sind, die wichtige Kulturträger, Trägerinnen sind, die wichtige inhaltliche Parts übernehmen und da auch wichtige Führungsspielerinnen bei uns sind.
Wie, wenn du jetzt nochmal beschreibst, das war vorhin der Ausgang meiner Frage, Organisationsform, ihr habt den Aufsichtsrat, ihr habt Abstimmungsgremien, aber dann Leitungsteam oder Führungsspitze, also wie kann man es sich mal wirklich als Organigramm vorstellen, denn das sind ja alles Modelle, wo viele Firmen auch überlegen, was ist das Richtige. Ne? Also die einen sagen ein Geschäftsführer, Geschäftsführerin, die anderen sagen, wir sind ein Gremium, weil keiner die Erfahrung hat und organisieren uns, stimmen uns aber vielleicht ab, haben aber ein Votum möglicherweise. Also was sind da Mechanismen, mit denen ihr auch vielleicht zu Punkten kommt, wo ihr sagt, okay, agree to disagree, fair enough, aber ich habe jetzt hier als Geschäftsführerin ein Votum.
Mhm. Also wir arbeiten mit einem Rollenmodell, schon an ein bisschen an Holacracy orientiert, aber doch auch ein bisschen auch unsere eigene Entwicklung, wie das gut umzusetzen ist und haben da, wir nutzen immer mal wieder auch schon klassische wirtschaftliche Methoden und Instrumente, die wir sozusagen überall einflechten. Und dadurch, dass sozusagen im Kern, also wir arbeiten zum Beispiel bei Zielen auch mit OKRs oder auch mit klassischen Projektmanagement-Tools und so. Also wir haben so einiges an Methoden einfach so adaptiert, aber teilweise einfach mit mit einer anderen Philosophie dahinter oder mit anderen Zielrichtungen. Und in Bezug auf das Organigramm und auf die Teamstruktur arbeiten wir in Rollen und orientieren uns an der RACI-Logik. RACI heißt, wir unterscheiden bei den Rollen und bei den Aufgabenprofilen ganz klar, wer ist konkret am Ende entscheidungsbefugt und verantwortlich, also accountable. Mhm. Wer ist die Person, die etwas, also sozusagen umsetzt? Mhm. Wer muss beratend zur Seite genommen werden und wer muss informiert werden? Mhm. Und diese vier Stati oder wie nennt man das? Mhm. Diese vier
Parameter,
die setzen wir sozusagen immer dahinter und sind auch dann in unserem Rollenmodell schriftlich verankert. Und es gibt einige Punkte, wo ich als Geschäftsführerin wirklich final accountable bin. Und aber auch ganz viele Punkte, wo im Team Accountabilities liegen oder wo dann sozusagen die Verantwortung auch auf mehreren, in mehreren Personen auch liegt. Aber es muss trotzdem immer klar sein, wer ist am Ende final entscheidungsbefugt. Und wir haben in der Vergangenheit auf unserer Lernreise von New Work, also vor 3 Jahren, habe ich mit meinem Team das Rollenmodell eingeführt. Vorher waren wir ein bisschen stärker bereichsorientierter, also ein bisschen mehr in Silos. Jetzt sind wir durch das Rollenmodell deutlich verzahnter. Haben wir auch die, es hat alles immer Schatten- und Sonnenseiten, haben wir auch am Anfang die Schattenseiten zu spüren bekommen, dass häufig Entscheidungen nicht mehr getroffen wurden, weil so ein bisschen unklar war, nee, das ist nicht mehr meine Rolle, das liegt jetzt nicht mehr in meinem Bereich. Und dann waren die Rollen teilweise nicht scharf genug formuliert und es war nicht so genau klar, okay, dieses Thema bearbeiten jetzt irgendwie 3 Rollen, aber okay, wer trifft am Ende die Entscheidung und wer ist wirklich verantwortlich? Das sind dann so Nachschärfungsprozesse, die wir jetzt über die letzten 3 Jahre gut gemacht haben und wo ich jetzt das Gefühl habe, mit dem jetzigen Rollenmodell haben wir da eine gute Orientierung und das Organigramm sieht konkret so aus, wir haben verschiedene Teams, die haben immer einen konkreten Purpose und die Teams haben auch schon Circle Coordinations, also wirklich geht ein bisschen in eine Richtung von Teamleitung. Es bedeutet nicht, dass die alles final entscheiden und für alles final accountable sind, aber sie sind schon final verantwortlich für die Ausrichtung ihres Teams und mit denen bin ich in enger Abstimmung.
Du hast vorhin erzählt, dass ihr in Meetings auch so im Checkout-Prozess eben auch darüber sprecht, was hat das Meeting mit mir gemacht, was habe ich beobachtet. Bei Holacracy sind die Meeting-Typen ja relativ scharf getrennt. Ne? Du hast die Tactics, wo du wirklich versuchst, möglichst viele Entscheidungen zu treffen oder Informationen zu vermitteln, also wo du wirklich so 50 Agenda-Punkte in der Stunde hinkriegst. Das haben die mal wir hatten den Brian Robertson bei uns im Podcast, mit Harvard getestet, dass da in der funktionierenden Holacracy-Organisation die irgendwie 8-mal so viel Entscheidungen kriegen. Dann haben die Strategie-Meetings und dann nehmen die sich ja genau für dieses, wenn Rollen unklar sind, gibt es diese Governance-Meetings. Macht ihr sowas auch? Habt ihr Governance-Meetings?
Ja. Genau, die Governance-Meetings finden immer in der Strukturphase statt und die waren jetzt auch, haben dann doch länger gedauert, als ich erst gedacht habe. Also wir mussten dann doch 1-2 Schleifen mehr drehen, aber es lohnt sich dann doch, sich diese Zeit einmal zu nehmen, um dann die Governance wirklich klar zu haben, um dann unterjährig nicht ständig darüber zu sprechen oder Entscheidungsschwammigkeiten zu haben.
Ja, lass uns doch nochmal, wir nehmen ja nochmal zur vollen Transparenz diese Folge einen Tag vor dem Weltwassertag auf. Christoph und ich werden morgen, also nicht, liebe Podcast-Hörer, morgen, nachdem ihr es hört, sondern morgen
jetzt
nach der Aufnahme.
Jetzt sind alle maximal verwirrt.
Nein, ich hole es vielleicht wieder ein, wenn wir auch posten und werden schon mal antrommeln. Was ist die Botschaft, die ihr am Weltwassertag raushaut? Wie können wir beide morgen die richtige Botschaft machen? Und was können unsere Hörerinnen und Hörer, die das ja erst am Montag danach hören, was können die machen? Was für Hilfe braucht ihr?
Der Weltwassertag ist wirklich der wichtigste Feiertag für uns im Jahr. Und ich glaube, es ist schön, dass es jetzt gerade so eine große mediale Relevanz rund um das Thema Wasser gibt. Denn Wasser ist Leben und Wasser ist wirklich die wichtigste Lebensgrundlage. Und wir setzen uns jetzt seit vielen Jahren dafür ein, dass jeder Mensch Zugang zu sauberem Trinkwasser erhält. Und es ist so, dass noch immer 771 Millionen Menschen keinen Zugang zu Wasser haben. Und es ist einfach wichtig, dass sich das verändert. Und wir sehen, wir können ganz viel verändern. Jetzt gerade findet in New York die UN Water Conference statt. Und das ist die erste Konferenz in diesem Ausmaß seit knapp 50 Jahren auf so hohem Level. Also es sind fast alle Länder vertreten. Und es geht wirklich darum, richtungsweisende neue Entscheidungen zu treffen, um den Umgang mit Wasser, um sicherzustellen, dass wirklich jeder Mensch dauerhaft Zugang zu Wasser hat, aber auch Themen anzugehen wie Wasserverschmutzung, auch stark Wetterereignisse, die natürlich mit klimatischen Veränderungen immer mehr auftreten. Auch Grundwasser ist ein Riesenthema. Also Grundwasser geht auch in Deutschland stark zurück. Und ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass Wasser für uns so selbstverständlich ist, vergessen wir manchmal, wie essentiell wichtig das ist. So, als ich jetzt in Indien unterwegs war, war ich wirklich sehr berührt davon, wie auf eine ganz andere Art nachhaltig mit Wasser umgegangen wird. Also es wird kein Tropfen Wasser verschwendet, sondern es wird genau geguckt, das Wasser, was schon gebraucht wurde, wie kann das wiederum zur Bewässerung der Felder verwendet werden? Denn alles hängt zusammen. Und wir haben eigentlich nur 3% Süßwasserressourcen und davon ist aber der Großteil in Gletschern. Das heißt, wir haben eigentlich kaum Wasser, was wirklich zugänglich für den Menschen ist. Und damit dafür so eine Wertschätzung zu empfinden, dafür nutzen wir jetzt den Weltwassertag. Wir machen richtig viel Lärm, wie man VivaCon Aqua kennt. Viele bunte Aktionen, Konzerte. Wir sind auch auf der UN Water Conference vertreten, werden dort auch mit verschiedenen Stakeholdern in Diskussionen gehen, nochmal gucken, welche Kooperationen und Allianzen braucht es jetzt, weil wir einfach sehr stark an Synergien glauben, die dadurch entstehen, dass Menschen zusammenarbeiten, dass Unternehmen und Organisationen gemeinsam wirklich tätig werden für Wasser. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir freuen uns riesig über eure Unterstützung. Erster Schritt ist immer, einfach Wasser wirklich wertzuschätzen als die Essenz des Lebens. Aber dann auch, damit geht für uns auch wirklich eine globale Verantwortung mit einher. Also dieses Privileg, was wir hier haben, dafür dankbar zu sein und gleichzeitig auch aktiv zu werden für andere Menschen. Und das geht tatsächlich am besten mit einer Mitgliedschaft bei VivaCon Aqua.
Yes.
Man kann eine Spendenmitgliedschaft bei uns abschließen. Und hiermit würde ich euch aber auch ganz herzlich einladen. Ja. Werdet Fördermitglied bei VivaCon Aqua.
Sag doch mal, ab wann kann man dabei sein?
Man kann mit 5 € im Monat schon Mitglied werden. Und dann unterstützt man Wasserprojekte und den Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Super. Machen wir, Christoph? Unser Podcast wird Mitglied?
Yes.
Und wir machen das so, also wir machen einen kleinen Geldbetrag, aber dafür machen wir dann, reden wir nochmal vorher genau, aber auch mit unserem Podcast-Partner, den Podstars, dass wir euch auch wieder, wenn es richtig passt, auch wieder mit Werbespots unterstützen. Haben wir schon mal zu einer Weihnachtskampagne gemacht, machen wir gerne wieder. Haben wir noch was vergessen? Hast du noch eine Botschaft, die du gerne raushauen möchtest?
Oh, ich habe noch sehr viele Botschaften. Vielleicht wirklich nochmal zu dieser Wirkung der Spende.
Ja, ja, super.
Also ich frage ja wirklich viel und möchte mal viel verstehen. Und mit dem Blick bin ich jetzt auch in unsere Projektgebiete gereist und ich hatte tatsächlich auch so ein kleines flaues Gefühl vorher, so purpose-verbunden wie ich bin. Sind unsere Projekte wirklich wirksam? Das, was wir erreichen wollen, können wir das überhaupt vor Ort erreichen? Und ich bin unglaublich dankbar und begeistert und inspiriert zurückgekommen, weil ich auf einmal festgestellt habe, wie groß diese Wirkung ist. Das habe ich in der Form auch nicht vorher irgendwie gar nicht greifen können, weil sie auf der einen Seite natürlich einmal direkt den Zugang zu Wasser schafft, Sanitärversorgung sicherstellt. Das bedeutet wirklich für Kinder, dass sie dauerhaft zur Schule gehen. Das bedeutet, dass Frauen nicht mehr stundenlang in Schlangen anstehen müssen. Also wir sind zum Beispiel in Uganda aktiv in einem Refugee Settlement, wo sonst gerade die Frauen, die für das Wasser verantwortlich sind, wirklich die gesamte Gegend ist sehr trocken, meilenweit laufen müssen, um Wasser zu bekommen. Die haben Wasser vor Ort. Aber was noch viel wichtiger ist, ist eigentlich dieser auch wieder systemische Ansatz. Es geht wirklich darum, nicht eine Abhängigkeit zu haben, dass wir als VivaCon Aqua immer unterstützen müssen, sondern wirklich vor Ort, lokal die Strukturen zu unterstützen. Das heißt wirklich, dass die Regierungen ihrer Verantwortung gerecht werden, Wasser als Menschenrecht umzusetzen, dass andere lokale NGOs die Bevölkerung unterstützen und dass aber auch die Menschen selber mitbefähigt werden, auch das so umzusetzen. Und da habe ich so viele energetische Menschen kennengelernt, die sich voll stark machen für Wasser. Und das hat mich unserem Purpose nochmal viel, viel näher gebracht. Und deswegen kann ich mit sehr, sehr gutem Gewissen sagen, die Mitgliedschaft bringt richtig viel.
That's a pitch. Und da wirst du deinem Job als Geschäftsführerin mehr als gerecht und als begeisterndes Mitglied. Wir haben die Stunde voll.
Und das ging so schnell, oder?
Das ging jetzt richtig, Wahnsinn. Richtig schnell rum. Hast du die Intro-Frage gestellt oder ich? Ich habe die Intro-Frage gestellt.
Ja, wir haben auch eine Outro-Frage und ich bin besonders bei dir gespannt, weil du einfach so über diese Mischung aus Herzenswärme und Klarheit verfügst, Prozesssicherheit und trotzdem dem großen Blick fürs Ganze, also wirklich Dinge, die häufig Menschen nicht in einer Person vereinigen können. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass du uns gleich noch sagen wirst, wo du noch hin willst in deinem Leben.
Also ich möchte auf jeden Fall mit Viva Con Agua noch viele Schritte gehen, weil ich habe das Gefühl, unsere Reise ist erst am Anfang. Es geht erst so richtig los. Wasser ist das Thema der Zukunft. Wir werden einfach in dem Wasserbereich noch so viel erreichen können, viele Menschen erreichen können, aber auch insgesamt einen richtigen Bewusstseinswandel schaffen, also neue Narrative gestalten, dass Menschen, also das Wasser einfach ein Trendthema wird, dass Menschen richtig mit Wertschätzung und absoluter, ja, Hochachtung und Demut Wasser begegnen. Und da freue ich mich irgendwie riesig, da weiterhin Teil dieser großen Bewegung zu sein.
Lasst uns darauf mit dem Wasser anstoßen.
Trinken wir einen Schluck Wasser. Ich bin beim Leitungswasser, aber du sagtest ja, das ist Teil der Idee.
Das ist die ökologische Alternative.
Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Auch für die gute Energie. Und ich bin sehr gespannt, was hier mit der Folge wird und was die Resonanz ist. Und insofern, ja, jetzt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt liegt es an euch, wie Frithjof Bergmann zu sagen pflegte.
Christoph.
Genau, also wir hatten schon mit einem sehr herrlichen Intro begonnen in die Folge, da wir das Water for Human Rights Statement halten durften, wie du mich aufgeklärt hast, mit demselben Schild, was Will I Am gehalten hat.
Und sehr viele Menschen in Indien, ja, mindestens genauso wichtig.
Richtig, und das fand ich großartig. Und hier wurde auch viel Aufwand betrieben, das schön zu fotografieren, das war mich auch begeistert. Und dann kam für mich eine große Überraschung, nämlich das, was ich auch schon im Podcast sagte, wie viel New Work in der Organisation steckt. Und vor allem auch durch Caro als Geschäftsführerin geprägt, ganz klar, mit unglaublich viel Bescheidenheit, sehe ich. Aber ich kann auch deutlich erkennen, hier hat der Aufsichtsrat einen herausragenden Job gemacht, muss man ganz klar sagen. Teile das, was sie am Ende gesagt hat, dass die Reise da gerade erst beginnt. Wer nicht nur das Thema Wasser auf die Agenda setzen sollte, sondern auch sehen will, wie Führung sich in Zukunft entwickelt, ich würde sagen, Caro folgen.
Ja.
Und Viva Con Agua Mitglied werden. Das wäre jetzt so meine
Genau
Pitch.
So. Und da wir Caro hier noch bei uns sitzen haben, was wir selten machen, wenn wir unser Fazit sprechen, hat gleich Caro nochmal das letzte Wort, wenn sie dann nochmal die Webseite mit dem Namen benennt, damit wir wirklich auch alles gemacht haben, damit die Leute das finden und nicht erst googeln müssen. Und ich möchte aber auch nochmal mein Fazit machen. Ich habe es eigentlich in der Anmoderation der Abschlussfrage gemacht. Ich finde, Caro ist eine unfassbare Mischung aus Talenten, die ich so wirklich noch nie gesehen habe. Clifton Strengthfinder sagt ja auch immer, alle 30 Millionen triffst du dieselbe Mischung. Aber diese Mischung aus Fokussiertheit und Purpose und auf der einen Seite Prozesssicherheit, systematisches Denken, systemisches Denken und aber Herzenswärme, das fand ich einfach geil. Vielen Dank nochmal dafür, dass du uns das geschenkt hast, Caro.
Du bist die Erste, die mal zuhören dürfte, wie wir live hier.
Nein, nicht die Erste, aber die anderen, wir haben nicht gesagt, dass schon mal jemand zugehört hat. Und jetzt darfst du nochmal the last words.
Oh, die famous last words. Ich habe dem jetzt gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin ein bisschen, ja, freue mich, ein bisschen bescheiden gerade, ein bisschen errötet. Und ich kann euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nur sagen, schaut gerne auf unserer Homepage vorbei, www.vivaconagua.org, und werdet Teil von uns, denn jeder kann uns unterstützen und wir brauchen auch jede Stimme, damit wir es Wirklichkeit machen können, dass jeder Mensch Zugang zu sauberem Trinkwasser hat.